neue Folge im Produktwerker-Podcast. Puh, als Product Owner hat man wirklich viel zu tun. Oder anders gesagt, die Verantwortung als PO ist ein Fulltime-Job. Ich kann das nur so aus der eigenen Erfahrung auch widerspiegeln und sagen, ja, ständig muss man sich ums Product Backlog kümmern, man rennt rum und muss noch mit den und den Stakeholdern reden. Das Team hat Fragen, will Entscheidungen getroffen haben. Und dann geht es schon wieder zum Fachbereich, um irgendwelche Probleme besser zu verstehen. Ach so, die User sollte man auch nochmal befragen und den Wettbewerb beobachten. Mann, oh Mann, oh Mann. Da bleibt wenig Zeit übrig. Und schnell versinkt man in all diesen Aufgaben und das Ganze wird zu einem 7x24-Stunden-Job. Und manchmal vergisst man auch dabei die wichtigen Sachen und die bleiben dann liegen. Ja, rund um dieses Thema besprechen Olli und Dominik in dieser Folge die üblichen Probleme, aber auch mögliche Lösungsansätze. Ich wünsche euch viel Spaß und einige wertvolle Impulse mit dieser Episode.
Heute hatte ich wieder zwei Termine mit Kunden und habe dort mit dem einen oder anderen Product Owner gesprochen und ich höre in letzter Zeit immer häufiger die Aussage, aber dafür habe ich doch gar keine Zeit. Wie soll ich das denn noch alles schaffen? Ich habe da eh schon viel zu tun. Und ob das tatsächlich so ist und woher dieses Phänomen oder diese Aussage tatsächlich kommt, darüber möchte ich heute sprechen mit dem Dominik. Hi Dominik.
Hallöchen.
Ist das so ein lokales Problem von mir, dass ich das heute wieder so geballt gehört habe? Oder kannst du das auch beobachten?
Die Aussage, wann soll ich das auch noch machen und ähnliches, also so etwas höre ich eher nicht. Was ich ganz oft höre ist, boah, ich habe so viel zu tun, boah, ich habe gar keine Zeit, also etwas. Also schon so eine Art Last, die auf Product Owner Schultern ruht, dass man irgendwie tausend Sachen wohl machen muss und man sich irgendwie fragt, wie soll ich das in der Zeit, die mir halt gegeben ist, überhaupt schaffen. Das höre ich dann doch schon wieder häufiger und wir hatten auch zu vergangener Zeit schon mal darüber gesprochen, dass man als Product Owner vielleicht auch das ein oder andere Mal zu viel sich aufbürdet und nicht genug auf sich selbst achtet. Also von daher würde ich sagen, ist das tatsächlich ein Thema, das mir und auch anderen immer wieder begegnet.
Ja, es ist spannend, ne? Dieses, ich habe zu viel zu tun oder ich habe zu wenig Zeit, sind das zwei Seiten der gleichen Medaille, ne? Also Zeit ist begrenzt, ne? Zumindest durch den Tag oder durch den Schlafbedarf oder was auch immer. Und da kann ich nur eine gewisse Menge von Arbeit und Aufgaben irgendwie erledigen. Und wenn ich halt sage, ja, ich habe halt viel zu viel zu tun, dann reicht halt die Zeit nicht aus. Also es ist immer ein bisschen eine Frage, von welcher Perspektive ich auf das Problem gucke, aber sicherlich ein ähnliches Problem. Spannender ist die Frage, finde ich, was so dahinter steckt, weil eigentlich ist das ja eher ein Symptom für etwas anderes.
Ich sag ganz oft beim Thema, da habe ich keine Zeit für oder habe ich nicht die Zeit für gefunden oder was auch immer, das ist ehrlicherweise immer eine Lüge, die wir uns erzählen. Also ich erzähle die genauso, ne? Ich bin jetzt da kein Deut besser. Aber wenn ich sage, da hatte ich keine Zeit für, heißt es eigentlich, andere Sachen waren mir wichtiger. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde, das haben wir nur selten in unserer Wahrnehmung für uns reflektiert, sondern es ist ganz oft, ich war halt Opfer meiner Umstände, ne? Da hatte ich keine Zeit für. Da wurde mir nicht die Zeit für gegeben oder ähnliches, sondern andere Sachen sind mir eigentlich wichtiger und ich habe halt anders priorisiert. Das ist in Ordnung, ist aber eigentlich meine Konsequenz. Heißt auch, ich habe die Möglichkeit, Sachen zu ändern.
Ja, wobei, wenn du da tiefer einsteigst in Diskussionen mit Product Ownerinnen und Product Owner, kommt dann häufig so der Punkt, ja, aber ich kann das ja gar nicht selber entscheiden, ne? Also deine Aussage liegt ja zugrunde, dass ich mich für etwas anderes entschieden habe, ne? Und deswegen andere Prioritäten gesetzt habe. Es gibt aber schon häufig die Aussage, ja, aber ich konnte mich gar nicht anders entscheiden, weil XY gesagt hast, ich muss jetzt das und das machen oder das und das ist zu tun. Ich bin da inhaltlich aber bei dir eher, also bei deiner eigentlichen Aussage. Und vielleicht ist ein ganz guter Zeitpunkt, da nochmal auf die Folge mit Andy Schlieb zu dem Responsibility Process zu verlinken, weil das ist so eine Stufe von die Verantwortung noch in meinem Umfeld oder bei anderen zu suchen, anstatt zu sagen, ich will aber, dass das anders wird und deswegen mache ich auch irgendetwas anders. Könnt ihr euch gerne mal reinhören, passt, glaube ich, an der Stelle ganz gut. Ich glaube auch, dass diese Aussagen, ich habe zu viel zu tun, ich habe zu wenig Zeit, eher daran liegen, dass ich mit fehlendem Fokus unterwegs bin oder vielleicht nicht so ganz die richtigen Prioritäten für die Aufgaben, die wir alle so haben, gesetzt haben und dann auf einmal nochmal Dinge kommen, wo wir das Gefühl haben, ja, aber die müssen auch auf jeden Fall getan werden.
Ich bleibe bei meiner Aussage von eben, aber ich verstehe auch dein Gegenargument, das du so ein bisschen mit reingebracht hast, weil natürlich könnte es jetzt sein, dass unser Umfeld uns dazu nötigt, Sachen mehr zu machen und uns mehr Arbeit zu geben. Ich meine, am Ende sind wir es aber, die irgendwie sagen, wir machen es, ne, auch wenn wir es nicht explizit so machen, also nicht äußern, nicht sagen, ja, ich mache das, sondern wir machen es halt einfach und machen halt noch 2 Stunden mehr am Tag oder ähnliches. Aber das ist ja trotzdem unsere Entscheidung. Also ich könnte ja auch genauso gut sagen, ich mache das alles nicht. Die maximale Entscheidung, die wir da haben, ist einfach zu sagen, ich gehe. Manche machen das auch durch implizit durch so etwas wie, ich bin jetzt mal Krankentag, weil ich einfach mal gerade wieder Ruhe brauche, um Energie zu tanken oder ähnliches. Was manchmal nichts anderes ist, als ich hole mir die bereits investierte Überstundenzahl zurück, geht ja auch, ist aber halt eigentlich falsch. Der Kern ist, wenn mein Umfeld mich dazu nötigt, und das hat meistens einen guten Grund dazu, das von mir zu fordern, aber ich muss dann zurückspiegeln, geht das oder geht das nicht? Und dann bin ich doch wieder in einer Möglichkeit der Beeinflussung des Umfelds, so wie du auch gerade schon gesagt hast. Und ich glaube, das ist schwierig. Aber wir brauchen dafür insgesamt auch wieder gute Argumente, gute Möglichkeiten, auch mit unserem Umfeld zu kommunizieren, dass wir eben sagen können, ja, ich kann das auch machen, aber was von meinen anderen Sachen fällt denn dafür dann weg? Oder ähnliches, ne? Also was aus meiner Pipeline, aus meiner Priorität, wo sortiere ich das ein und so weiter? Also etwas, was ich als Product Owner für mein Produkt ständig mache, muss ich hier halt auch für mich selbst machen.
Bin ich vollkommen dabei. Und du bist ja schon eingestiegen, so in dem ersten Schritt, wie ich dem entgegenwirken könnte. Und was mir geholfen hat, als ich so in der Verantwortlichkeit des Product Owners war, ist einfach mal meine Zeiten zu tracken und zu gucken, auf welche Tätigkeiten, ob auf Meetings oder andere Sachen, aber auch inhaltlich, wie viel Zeit verbringe ich denn mit was? Weil erstaunlicherweise gibt es ja so eine wahrgenommene Realität und manchmal auch so eine belegbare Realität. Und du hast gesagt, naja, ich brauche gute Argumente, auch gegenüber anderen. Und ich glaube, da kann es sehr gut helfen, einfach mal so mitzutracken. Da gibt es ja den einen oder anderen auch sehr einfachen Time-Tracker, wo ich ein bisschen kategorisieren kann da draußen und sich das dann hinterher mal anzugucken, ne? Also einfach mal 2-3 Wochen mitlaufen zu lassen. Und bei mir war es so, dass tatsächlich jemand, der mein Vorgesetzter war und als ich das mal mitgebracht hat, auch sogar den Eindruck hatte, dass ich vielleicht die Zeit für falsche Dinge benutze oder viel zu tun habe, ne? Aber das ist eine andere Diskussion, wenn ich damit Daten oder mit auch was Belastbarem unterwegs bin, als einfach mit dem Bauchgefühl.
Wir haben an dieser Stelle auch häufiger darüber gesprochen, dass wir einzelne Sachen unserer Arbeit durchaus delegieren können. Und ich finde es total sinnvoll, zu tracken, nicht immer, aber zumindest mal so periodisch mal zu sagen, eine Woche, 2 Wochen und in einem Monat vielleicht mal wieder, keine Ahnung. Ich tracke meine Sachen mit. Und dann erfahre ich vielleicht auch, wie lange ich eigentlich für das Thema Vorbereitung eines Refinements brauche. Oder wie lange mir auch die Nachbereitung von einem Review irgendwie an Zeit wegnimmt. Weil vielleicht mache ich noch ganz lange eine E-Mail und formuliere da rum und so weiter. Ich finde, es gibt so Zeit, die verschwindet irgendwie auf einmal. Am Ende des Tages hast du das Gefühl, warum ist der Tag schon weg? Ich habe doch gar nichts geschafft heute. Ich finde aber gerade auch, wenn man dann Sachen aufschreibt, trackt, und das mache ich auch gerne mit Papier, ich muss da gar nicht so fancy wie Tools sein, aber einfach sagen zu können, okay, diese E-Mail, die ich hinterschreibe für mein Stakeholder-Management, weil ich so, ne, die Context-Setter und so weiter halt auch mit Informationen versorgen will, die braucht einfach jedes Mal eine Dreiviertelstunde Zeit. Und vielleicht auch, und das vergisst man dabei immer wieder, weil es auch Sachen gibt, die einen immer wieder rausreißen. Da können wir vielleicht auch nachher mal ein bisschen schauen, wie man vielleicht so ein bisschen diesen Fokus herleiten kann.
Und das habe ich auch beobachtet, dass Zeiten, wo ich gar nicht was Konkretes zu aufschreiben konnte, was ich da so getan habe, dass die Summe der Zeit pro Tag eigentlich größer war, als ich so gedacht habe. Und das ist jetzt kein Plädoyer da draußen, nicht falsch verstehen, dafür, dass ich ja noch effizienter meine Zeit irgendwie nutzen muss. Aber ich glaube, wir planen an der einen oder anderen Stelle halt einfach falsch, weil wir davon ausgehen, wir sind 8 Stunden am Tag produktiv. Vielleicht können wir aber nur 4 Stunden am Tag produktiv sein. Und deswegen würde ich auch dieses eigene Zeiten mit Tracken mal machen. Weil wenn ich das sehe, dass es an jedem Tag so ist, dass ich 4 bis 4,5 Stunden aufgeschrieben habe, aber meinetwegen 3 Stunden eigentlich nichts da steht, wir haben da nicht nichts gemacht, ne? Aber wenn da nichts da steht, kann ich vielleicht Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass ich ganz anders meinen Tag und meine Prioritäten plane.
In meiner allerersten Produktmanagement-Tätigkeit war es so, dass wir unsere Zeiten auch protokolliert haben. Auch ganz klassisch so Jira-Tickets, Zeiten draufgeballert und so weiter. Und wir hatten ein Ticket, das hieß weißes Rauschen. Das ist so die Zeit, die einfach irgendwie so verschwindet, aber wo du genau weißt, ich war den ganzen Tag produktiv, ich habe ganz viel gemacht, nur was ich gemacht habe, boah, keine Ahnung. Mal hier mit dem Kollegen gesprochen, da mit der Kollegin gesprochen, hier nochmal das gemacht, dem Team irgendwie gerade geholfen, dann das, dann das, dann das, dann das. Dann war mal kurz an der Kaffeemaschine, hat mit irgendeinem der anderen Stakeholder gequatscht. Also da ist so viel Arbeit, die hat trotzdem ja passiert, die auch meistens wertvoll ist, aber die auch ganz oft untergeht.
Jetzt lass uns einen Schritt weitergehen, ne? Also lass uns mal bei uns kramen, was wir vielleicht für Ansätze, für Methoden haben, damit wir für unsere eigene Arbeit, also das machen wir ja heutzutage auch, vielleicht mehr Fokus oder mehr Priorität auf die wirklich relevanten Themen herstellen können und wie wir auch gucken können, wie wir selber bewusster mit unserer Zeit, selbstbestimmter damit umgehen können. Hast du irgendwas im Petto, was du als erstes reinwerfen möchtest?
Erfahrene Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts kennen mein Format Sei dein eigenes Produkt, bei dem ich mir ein Product Backlog mache für meine persönliche Weiterentwicklung. Was ich aber genauso machen kann, ist ein Backlog für meine eigene Arbeit anlegen. Also ich habe ja, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, aber ich habe vielleicht eben nur x Stunden am Tag, wo ich so richtig gut auch, ne, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Deep Work und Shallow Work. Also Deep Work, wo ich auch wirklich mal richtig irgendwo reintauchen muss, wo ich am besten nicht gestört werde. Shallow Work wie E-Mails abarbeiten, Telefonate zwischendurch machen, wo man mich auch ruhig stören kann, weil das Moment Kopf her nicht so anstrengend ist. Aber ich habe halt nur begrenzte Kapazitäten täglich für bestimmte Arbeitsarten und mir einen Backlog anzurichten, zu halten. Es gibt ein paar sehr schöne Möglichkeiten, das in so einem Notizbuch über ganz kleine Post-its und so weiter zu machen. Wir können das aber auch natürlich digital machen. Und wenn ich mein eigenes Jira-Projekt mache oder eben ein Trello-Board oder was auch immer, dann habe ich aber einen Ort, wo ich meine Arbeit sammle. Und das kennen wir auch aus so Arbeitsorganisationsmethoden wie Getting Things Done, wo ich eigentlich auch nur einen Ort haben sollte für Arbeit, wo alles reinkommt, außer es ist halt in 2 Minuten zu erledigen, dann erledige es eben und dann ist das Ding weg. Aber dieses Backlog erlaubt mir, jederzeit sagen zu können, wenn ich das jetzt auch noch reinnehme, dann muss was anderes raus und ich muss die Sachen untereinander priorisieren. Und ich habe dann oft mehrere Spalten, also eher so ein kleines Kanban-Board, woraus dann eben aus dem Backlog Arbeit in dieses Kanban-Board reinwandert und da durchwandert. Und ich habe halt nur x Möglichkeiten, gleichzeitig an Sachen zu arbeiten, wo ich weiß, es sind meine 2 oder 3 großen Themen und der Rest findet entweder nicht statt oder es sind halt nur 2 Minuten Aufgaben, das ist dann okay.
Da kann ich mitgehen, habe ich auch häufig so gemacht. Ich sage gleich, was ich gerade aktuell irgendwie mache oder wie ich versuche, mit meiner Zeit umzugehen. Aber nochmal einen Schritt zurück zu dem Backlog für die eigene Arbeit. Ich habe dann versucht, die Elemente oder die Einträge in diesem Backlog möglichst klein zu schneiden, also die Aufgaben, dass die überschaubar sind, also dass da nicht irgendwas drinsteht, was 3 Wochen dauert. Und dann so etwas wie die Pomodoro-Technik anzuwenden, werden wir verlinken, falls euch das interessiert, aber so ganz grob, dass ich mir Häppchen und Arbeit von 20 Minuten nehme. Und weil ich 20 Minuten lang als Mensch doch sehr konzentriert arbeiten kann und dann aber meine eigene Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit wieder ein bisschen nachlässt und dass ich dann 5 Minuten Pause mache, keine Ahnung, aufstehe, auf Toilette gehe, mir was zu trinken hole, was auch immer ich gerade brauche und das 2 oder 3 Runden hintereinander mache, immer 20 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und nach so 3 Runden dann mal eine bisschen größere Pause. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das, was ich schaffe in der Zeit, komplett anders wird. Ja, durch den Fokus nur auf ein Thema, aber auch durch diese Zeitintervalle, also durch diese Timeboxen, die ich mir selber setze, weil es extrem entspannt, dann nicht 35 Minuten zu sitzen und dann sich doch gestresst zu fühlen oder so und sich selber eine Art von Rhythmus zu geben.
Wenn ich mal ganz viel Texte schreiben muss, mache ich das immer gerne so. Ich habe mir so einen kleinen, es gibt ja diese Time-Timer, die relativ bekannt sind für Workshops und so weiter. Und es gibt auch von verschiedenen anderen Herstellern ganz kleine, die, keine Ahnung, ne, also irgendwie so 10 mal 10 Zentimeter groß sind. Da habe ich hier einen von stehen bei mir. der mir dann immer anzeigt, ne, 20 Minuten. Ehrlicherweise mache ich es mit 25 Minuten. Das passt bei mir irgendwie besser rein. Und mehr als drei Blocks nacheinander kann ich auch nicht. Dann bin ich auch erstmal wieder durch. Dann brauche ich wieder irgendwie eine halbe Stunde Pause. Aber das hilft mir zu sehen, ich habe jetzt nur so und so viele Minuten. Und gleichzeitig ist es auch, dass ich versuche, innerhalb der Zeit ja auch etwas fertig zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so 10 Minuten noch habe, dann versuche ich eher schon Richtung Ende zu kommen, damit ich dann einen Meilenstein, sage ich mal, bewusst auch fertig habe. Das kann bei Texten, die ich ja häufiger schreibe, auch sein, dass ich dann sage, ich habe irgendwie Kapitel, heute will ich Kapitel 2 fertig kriegen und das hat halt ganz viele Unterkapitel und Absätze und so weiter. Wo ich dann sage, okay, jetzt in der nächsten 25 Minuten Block will ich diesen Textteil überarbeitet haben. Und dann fokussiere ich mich auch. Dann kann ich mich besser fokussieren, weil ich weiß, da ist immer meine visuelle Erinnerung an diese Uhr.
Ich habe gerade schon gespoilert, dass ich mir nicht mehr so ein Backlog-Kanban-Board für die eigene Arbeit anlege, sondern dass ich so seit, ja, wird schon 3 Jahren sein, die Bullet-Journal-Methode anwende. Auch da können wir gerne den Link auf das Buch oder auf ein bisschen Informationen verlinken. Das bedeutet tatsächlich genauso, wie Dominik gerade gesagt hat, dass ich alle Arbeiten, die ich so habe, tatsächlich in einem haptischen Buch habe, was ich mit mir rumtrage, und dass wir in unterschiedlichen Zeithorizonten halt auch einfach auf Aufgaben gucken. Also ich habe da eine Monatsübersicht, ne, wo ich halt reinschreibe, guck mal, aber das sollte diesen Monat erledigt werden oder das sind große Themen, die halt kommen. Ich mache das dann kleiner auf Wochenübersichten, habe dann aber auch tageweise, wo ich mich jeden Morgen wirklich hinsetze, bevor ich den Rechner, bevor ich das Handy anmache oder mir irgendwelche Ablenkung hole und sage, das sind die ein oder zwei Aufgaben tatsächlich, die ich heute auf jeden Fall erledigen will. Das heißt, ich mache es immer feingranularer, aber habe trotzdem an allen möglichen Stellen alle möglichen Informationen, was noch irgendwo so zu tun ist. Ich glaube, was da für euch funktioniert, da müsst ihr ein bisschen mit experimentieren. Ich bin halt einfach bei der Bullet Journal Methode einfach hängen geblieben.
Ja, bei mir hat die sich irgendwie nicht so festgehangen. Ich habe es auch mal versucht, aber es... Ich habe dann irgendwann auch festgestellt, ich habe halt so verschiedene Lebensbereiche, wo ich Arbeit habe. Ich habe halt auch meine, ne, Haushaltsarbeit, wir haben gebaut, also etwas, ne, dann hast du halt irgendwie was anderes zu reparieren etc. Dann habe ich meine wissenschaftlichen Geschichten, da will ich das machen. Dann jetzt hier die Sachen, da bin ich fest angestellt in Teilzeit. Auch da habe ich verschiedene Aufgaben. Und ich habe so gemerkt, so ein Bullet Journal für alles funktioniert bei mir nicht gut, weil ich dann auch nicht konzentriert bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, ich bin jetzt hier, ne, für Obi als mein Arbeitgeber unterwegs, dann brauche ich einen anderen Kram nicht. Gleichzeitig habe ich aber auch die Situation, dass warum auch immer ich auf einmal daran denke und denke, ach ja, ich muss ja noch hier, keine Ahnung, die Duschkabine bestellen oder ähnliches, dann will ich das irgendwo hinpacken. Deswegen funktioniert bei mir Trello am besten. Aber was du gerade gesagt hast, hilft mir auch nochmal. Abends setze ich mich zum Beispiel gerne hin, letzte Zeit nicht mehr so oft wie früher. Ich muss mir da auch wieder dringend wieder angewöhnen. Aber da ich mir zumindest aufschreibe, was so meine wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag sind, das heißt maximal 3, weil dazu, die schmeiße ich bei mir quasi morgens als erstes auf den Bildschirm, um zu sagen, okay, was davon, worauf habe ich am wenigsten Bock? Weil das ist das Erste, was ich machen muss, weil wenn ich da keinen Bock habe und ich schiebe das nach dem Mittagessen, weiß ich ganz genau, die Arbeit, auf die ich keinen Bock habe, wird nachmittags nicht passieren. Da muss was passieren, worauf ich Lust habe, ansonsten ich habe abends nochmal so eine Phase, wo ich auch so keine Bockarbeit erledigen kann, aber eben nicht nachmittags. Ich weiß auch nicht. Aber so wie du gesagt hast, ne, man muss immer ein bisschen sich selber beobachten und lernen, auch sich selber ja irgendwie zu nutzen. Aber so, dass man sich nicht abnutzt, sondern dass man eben auch langfristig so arbeiten kann.
Ja. Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, ne, was man selber entscheiden kann oder wie man sich selber organisieren kann und wo man mal hingucken kann. Und dann gibt es ja durchaus auch noch die Themen, hatten wir eben auch, wo wir abhängig sind von anderen oder wo wir viel mehr mit anderen zusammenarbeiten oder vielleicht auch von dem Agieren anderer abhängig sind. Lass uns da mal gucken. Also gibt es Sachen, wo man vielleicht sehr schnell einen Fortschritt erzielen kann für zumindest gefühlt mehr Zeit oder ein bisschen mehr Entlastung, die wir hier teilen können?
Wir hatten eben schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also als ich so über Arbeit gesprochen habe, es gibt auch so Sachen, wo man immer wieder rausgerissen wird von anderen Menschen. Und auch gar nicht böse gemeint. Aber ich halte es für sinnvoll, zum Beispiel die E-Mail-Benachrichtigung grundsätzlich auszuschalten. Ich finde es auch mega fair, das habe ich jetzt bei einem Kollegen gesehen, mit dem kommuniziere ich über Slack. Und der hat bei Slack drin stehen, ich gucke nur zweimal am Tag bei Slack rein. Morgens und abends. Auch mega fair. Dann weiß ich ja auch, worauf ich bin. Also man kann auch überlegen, ob man zum Beispiel, wenn man sehr viele E-Mails kriegt und die anderen Bescheid wissen müssen, dass man sagt, man macht zwei E-Mail-Fenster am Tag und macht so lange eine Abwesenheitsnachricht, die zum Beispiel nur an die internen KollegInnen und so weiter geht, mit danke für deine Nachricht, ich habe nachher ein E-Mail-Zeitfenster von 16 bis 18 Uhr und werde dann auf deine E-Mail zurückkommen oder ähnliches. Up to you. Aber das halte ich für total sinnvoll, damit man nicht immer wieder rausgerissen wird. Und ich habe bei meinem Smartphone, jetzt habe ich ja von der Arbeit eins und von meiner Selbstständigkeit aus eins, ich stelle die auch schon so ein, dass möglichst wenig Benachrichtigungen, Push-Meldungen durchgehen. Es gibt zum Beispiel beim iPhone auch verschiedene Möglichkeiten des Nicht-Stören-Moduses und so weiter. Früher gab es nur einen, mittlerweile ganz viele. Und ich kann zum Beispiel sagen, alles weggeblockt, auch Telefonate weggeblockt, außer vielleicht von meiner Frau, die anrufe oder ähnliches, ne? Weil die weiß vielleicht, dass ich jetzt gerade irgendwie arbeiten bin, die ruft halt nur an, wenn was Dringendes und Wichtiges ist. So in der Art. Aber dann habe ich diesen Zufluss an Störungen ein bisschen im Griff und das kann ich sehr schnell machen.
Ja, und der spannende Effekt ist ja, wenn ihr zum Beispiel durch eine E-Mail-Benachrichtigung oder eine aufpoppende Nachricht auf dem Handy aus irgendwas rausgerissen werdet, dann weiß man, dass es 20, 25 Minuten dauert, bis man wieder in dem Arbeitsmodus und in dem sich Gedanken über ein Thema machen, in dem man vorher war. Also deswegen ist das aus Gesichtspunkten der Effizienz, glaube ich, total wichtig. Ich habe häufig in Diskussionen dann mit Product-Ownern so einen Punkt von, ja, aber da gibt es eine Gruppe, den kann ich nicht sagen, dass ich nur zweimal am Tag per E-Mail erreichbar bin. Das ist auch manchmal fair enough, weil wenn ich irgendeinen systemkritischen Teil meines Produktes oder meines Services betreibe oder so, aber da würde ich empfehlen, findet andere Kommunikationswege, dass klar ist, jetzt blöd formuliert, wenn das rote Telefon klingelt, ne? Also dann muss ich auf jeden Fall dran gehen, aber nicht in der Masse von allen anderen Benachrichtigungen, sondern sich da irgendwas Gesondertes zu suchen.
Ich hatte das ja gerade mit dem iPhone erwähnt, ne? Es gibt für diese Nicht-Stören-Funktion auch die Option, dass wenn jemand innerhalb von 5 Minuten zweimal anruft, dass es dann trotzdem klingelt. Und das habe ich ein paar Leuten gesagt, sozusagen, ne? Also, pass auf, ich bin im Fokus. Wenn was Dringendes ist, ruf an und ruf direkt nochmal an, dann klingelt es bei mir trotzdem. Also, meine Frau wusste das zum Beispiel und ich hoffe, dass das jetzt nicht jeder bei mir macht, weil ich es einmal gesagt habe. Aber das ist natürlich eine Methode, auch zu sagen, hier ist nochmal irgendwie eine Möglichkeit, da schnell reinzukommen. Und ich kenne von früher, von vor 15, 20 Jahren auch Geschichten, wo man gesagt hat, da gibt es irgendwie so ein Haus mit den Softwareentwickler-Teams und so weiter, wo die Produktmanager auch mit drin saßen und die haben alle ihre Handys vorne am Empfang abgegeben und wenn halt jemand angerufen hat, ist der Mensch am Empfang dran gegangen und hat geklärt, ist es wichtig oder nicht. Das war quasi eher eine analoge Lösung für das, was mittlerweile auch digital geht. Genauso kann ich halt auch sagen, ich kläre, wenn ich im Büro sitze mit bestimmten Leuten, lass mich in Ruhe, außer wenn das, das oder das, auch das geht.
Ich glaube, ein großer Punkt, der vermeintlich Zeit frisst, sind Meetings. Und Meetings, die von anderen eingestellt werden. Und hier mein Plädoyer, habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon ab und an erwähnt, versucht, wenn ihr selber Meetings einstellt, nicht die Standardzeit von eurem Outlook oder was auch immer von einem Tool, was ihr benutzt, zu nehmen. Meistens ist das nämlich eine Stunde, sondern reduziert das einfach mal in den Grundeinstellungen auf eine halbe Stunde und ladet halt so ein. Weil es ist erstaunlich, dass wir die Themen, die wir zu besprechen haben oder wo wir Sachen teilen, manchmal auch in viel weniger Zeit miteinander besprochen kommen. Und wenn ihr in einem Meeting von jemand anders eingeladen seid oder wo ihr teilnehmt, dann empfehle ich meinen Product-Owner-Mentees häufig, fragt mal nach der Hälfte der Zeit, ob jetzt eigentlich schon alles besprochen ist und ob wir die andere halbe Stunde noch brauchen. Und ihr werdet überrascht sein, in wie vielen Fällen man tatsächlich sagt, ja gut, reicht eigentlich, weil die andere halbe Stunde über ganz andere Themen in einem ganz anderen Zusammenhang, manchmal auch Themen, die gar nicht alle interessieren, die anwesend sind, dann so gesprochen wird und man einfach eine Stunde zusammensitzt. Und der zweite Tipp, den ich zu Meetings und alles drumherum geben würde, um auch ein bisschen besser mit der eigenen Zeit und den eigenen Ressourcen umzugehen, ist, wenn ihr zu Meetings eingeladen werdet und dann gibt es nur eine Überschrift und keine Agenda, ganz konsequent abzulehnen und auch zurückzukommunizieren. Ich kann ja gar nicht entscheiden, ob dieses Meeting für mich sinnvoll ist oder nicht, wenn ich nicht weiß, was da drin behandelt, besprochen, entschieden, wie auch immer wird. Ich finde es auch tatsächlich etwas ein wenig wertschätzend, mir gegenüber, wenn man mir Meeting-Einladungen ohne Agenda schickt, weil das andersrum ja bedeutet, ja, scheinbar habe ich genug Zeit und jeder geht davon aus, dass ich ja überall hingehen kann. Das würde ich auch versuchen, in der Kommunikation und in der Wahrnehmung der anderen zu verändern.
Ich möchte sogar einen Schritt weiter gehen, nicht nur die Agenda einzufordern, sondern immer erstens in die eigene Termine das reinzuschreiben, von anderen einzufordern, wann ist das Meeting erfolgreich gewesen? Also wann ist der Outcome, den wir erzielen wollten, auch wirklich hinten rausgeputzelt? Weil das kann ich immer wieder fragen, haben wir das Ziel unseres Meetings eigentlich schon erreicht? Oder die Diskussion ist gerade total spannend, aber wie zahlt das auf das Ziel dieses Meetings ein? Und es ist so unglaublich, wie oft wir in Terminen sitzen und irgendwie ist unklar, warum sitzen wir hier eigentlich gerade zusammen? Ne? Und dann stehe ich da, gerade als Coach, und sage ich, okay, was brauchen wir noch, damit dieses Meeting erfolgreich ist? Ja, ist eine gute Frage, wann ist das eigentlich erfolgreich? Ich so, ihr habt doch irgendwelche Themen, die ihr besprochen haben wollt, irgendwelche Entscheidungen oder was auch immer. Ja, also irgendwie. So, und dann hast du halt gerne dieses Phänomen, ne? Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem und dann dreht man sich so schön im Kreis. Das ist anstrengend. Und ich mag ja auch Meetings, aber ich möchte halt auch anders arbeiten, zusätzlich. Ja.
Ich glaube, der zweite große Themenbereich ist E-Mail-Kommunikation. Ne? Bei den Benachrichtigungen waren wir eben dabei. Aber wie könnten wir denn da noch auf das Thema mehr Zeit, in Anführungsstrichen, als PO bekommen, drauf gucken?
Asynchrone Kommunikation in Form von Mails, in Form von Slack-Nachrichten, Teams-Kommunikation oder wo auch immer, ist natürlich schön und nett, weil man sie eben asynchron machen kann. Aber wir werden dann schnell auch getrieben davon, dass da irgendwann ja auch mal was zurückkommt. Und das heißt, wenn man die ganze Zeit so ein E-Mail-Ping-Pong hin und her spielt, darf man sich irgendwann die Frage stellen, wollen wir nicht einfach miteinander reden? Also zum Beispiel kann man einfach sagen, nach 3 E-Mails zum gleichen Thema hin und her, reden wir miteinander. Oder ich stelle einen Termin ein. Oder ich rufe einfach mal an. Ich habe früher zu Beginn meiner beruflichen Arbeit ganz viel telefoniert. Ich habe es gehasst, sage ich ganz ehrlich, aber ich habe ganz viel telefoniert. Und dann kamen diese ganzen Systeme. Die ganze Organisation kann auf einmal miteinander chatten und so weiter und E-Mails und so weiter. Und auf einmal schreiben sich alle nur noch asynchron. Und jetzt so in den letzten 2-3 Jahren kommt, also vor allem auch sicherlich nochmal mit Corona, ganz viel Telefoniererei auf einmal wieder dazu oder Ad-Hoc-Videokonferenzen, wo auf einmal Slack klingelt und sagt, hier will jemand mit dir gerade in den Chat reingehen, also in den Videochat reingehen oder ähnliches. Und ich finde es total sinnvoll, auch nicht immer nur E-Mails schreiben zu wollen, damit alles schön abgesichert und dokumentiert ist, sondern eben einfach miteinander zu reden, weil da meistens ganz viele Missverständnisse direkt gelöst werden können, statt immer wieder hin und her zu schreiben. Und im Reden, ihr merkt es ja bei mir sowieso, ich bin im Reden schneller als im Schreiben. Da ist auch schneller was geklärt.
Definitiv. Und ich kann das voll unterstützen. Ich hatte auch in meinem E-Mail-Footer auf der Arbeit immer After 3 Mails We Talk. Also genau das, was du gerade erwähnt hast. Weil wenn wir nach 2-mal hin und her Ping-Pong scheinbar das Thema immer noch nicht schriftlich geklärt haben, dann sollten wir gemäß des agilen Manifestes Individuen und Interaktion mehr als Prozesse und Tools vielleicht auch miteinander in Interaktion treten. Was ich als rasche Hilfe als letztes noch einwerfen würde, ist einfach im Kalender Zeiten einzuplanen, wo wir uns auf bestimmte Dinge fokussieren könnten. Und ich weiß, dass du das auch ab und zu machst.
Die Magie entsteht meistens in den Zwischenräumen. Also es ist beim Training zum Beispiel. Ne? Du kannst deine Trainingssession machen, sportlich und so weiter, aber der Trainingseffekt, der kommt halt in der Ruhepause dazwischen. Und die Meetings sind irgendwie auch alles schön und gut, aber die eigentlichen Effekte, die passieren halt dann dazwischen, weil du das aus den Meetings auf einmal mitnehmen kannst und dann entwickelt sich daraus irgendetwas, was halt auch einen Effekt erzielt. Meeting alleine erzeugt halt keine erledigte Arbeit. Und dementsprechend mag ich es, mir Fokuszeit im Kalender einzuplanen und diese auch einzuhalten. Das ist immer das Schwierigste, weil man neigt sehr schnell dazu zu sagen, ja, ich habe jetzt hier Mittwochvormittag, ist eigentlich meine Fokuszeit, aber dann setz mir da trotzdem mal den Kalender hin oder eine Termineinladung oder ähnliches. Und das ist halt genau das Falsche, weil irgendwo muss ich diese Fokuszeit ja hernehmen und sonst kriege ich die Arbeit einfach nicht erledigt. Es gibt ein paar Alternativen, die man machen kann, dass man das zum Beispiel in die Zeit legt, ich sag mal so, ne, 8 bis 9 Uhr morgens, weil ab 9 Uhr ist es in der Regel so, dass man dann irgendwie erreichbar ist vielleicht, aber 8 Uhr ist noch nicht erwartet, also das heißt, von 8 bis 9 könnte ich fokussiert arbeiten. Die Gefahr ist aber, wenn ich das außerhalb der Kernarbeitszeiten lege, ist, dass ich damit insgesamt dann wieder doch noch mehr arbeite und wir wollen nicht unbedingt, ne, einfach noch mehr Arbeit schaffen, sondern wir wollen ja in der Zeit, die wir normal zur Verfügung haben, besser arbeiten können und mehr Arbeit schaffen. Ich finde aber auch diese Fokuszeit im Kalender, jetzt haben wir ja bisher eben über so rasche Hilfen und so weiter gesprochen, das ist etwas, wo ich sage, das passt irgendwie auch mehr, also passt sowohl in die rasche Zeit für jetzt, wo ich mir mal so einen Blocker setze, das passt aber auch irgendwie in so eine mittel- und langfristige Strategie, ne? Weil das ist etwas, wo ich eher längerfristigen, wiederholbaren Fokus bei mir einplane, über so einen Regeltermin beispielsweise.
Sehe ich genauso, habe ich auch immer getan. Die Schwierigkeit ist, wenn du natürlich Kolleginnen und Kollegen hast, die dann trotzdem Meeting-Einladungen verschicken und das nicht einhalten oder anerkennen oder denen es egal ist, dass da irgendwas geblockt ist in deinem Kalender. Da ist ein Trick dabei, das vielleicht nicht nur im eigenen Kalender zu haben, sondern mit einem Kollegen, mit einer Kollegin oder mit noch jemand. Ihr müsst dann ja gar nicht zusammen irgendwie arbeiten, aber dann ist häufig sichtbarer oder wird interpretiert, dass ihr zu dritt wirklich ein Meeting habt und dann auch eher dieser Terminblocker akzeptiert.
Und den kann man ja auch beispielsweise Gruppenarbeit oder so nennen, wenn man sich so ein, zwei, drei Alliierte holt und man sitzt sich dann auch vielleicht gemeinsam, wenn es ein Büro ist, zum Beispiel zusammen oder ähnliches und dann arbeitet man wirklich einmal die Sachen runter. Was erschreckenderweise auch funktioniert bei mir, ich neige ja auch zum Prokrastinieren, wenn ich einen Online-Termin habe, der gar nicht dafür da ist, um mit dem anderen zusammenzuarbeiten, sondern alleine zu arbeiten. Einfach nur zu wissen, da ist jemand anders, man ist per Video zugeschaltet und ich habe jetzt gerade meine Arbeit, die ich hier erledigen möchte und wir sprechen uns zum Beispiel auch an, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, ne? Pomodoro haben wir eben gesagt, ob wir das geschafft haben, ob wir gerade irgendwie Feedback brauchen untereinander und so weiter. Aber auch das hilft mir, meine Prokrastination vielleicht an bestimmten Stellen abzublocken und gleichzeitig eben auch wieder mehr aus meiner Zeit rauszuholen.
Du hast eben schon anmoderiert, ne, wenn man so auf mittel- und langfristige Strategien, um einfach mehr Fokus, mehr Zeit auf das Wichtige zu bekommen als PO, würde ich halt reinwerfen, und das wird die wenigsten überraschen, dass ich Aufgaben, die jetzt bei mir liegen, irgendwohin abgebe. Ne? Also vielleicht in Richtung des Development-Teams, vielleicht auch in Richtung der Stakeholder. Also andersrum kann man ja auch mal drüber nachdenken, was gibt es denn so, wo die Stakeholder vielleicht auch mir Arbeit in Anführungsstrichen abnehmen können. Mir ist aber vollkommen klar, dass das natürlich sehr viel Veränderung erfordert, Begleitung, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Auch die Einsicht bei dem anderen, das vielleicht so zusammenzuarbeiten, viel sinnvoller aus einer ganzheitlichen Sicht in irgendeiner Art und Weise ist und ich vielleicht da auch Hilfe von meinem Agile Coach oder Scrum Master für brauche.
Ja, oder auch einfach vom Team. Also ich glaube, dass das normale in Anführungsstrichen, ne, aber das eigentliche Team aus Softwareentwicklern, aus Designern, aus Testern und wem auch immer, auch ganz viel Mitunterstützung geben kann. Nicht nur im Sinne von, dass die mir operative Arbeit abnehmen, sondern dass sie mir auch bei dem Prozess von Arbeit an anderen abgeben können, auch helfen. Natürlich, weil sie ein Stück weit die Arbeit übernehmen könnten, aber auch, indem sie mich ab und zu mal daran erinnern, dass ich auch auf mich selber achte beispielsweise.
Dann nochmal expliziter bezüglich der Stakeholder-Zusammenarbeit als Product Owner, habe ich ja auch schon häufiger geteilt. Ihr müsst da einfach aus dem 1:1-Game mit einzelnen Stakeholdern raus, weil das kostet Zeit, plus ihr könnt dieses Spiel nicht gewinnen. Aber auch da könnt ihr nochmal in die ein oder andere Folge mit Stakeholder-Zusammenarbeit gerne reingucken. Jo, Dominik, jetzt sind wir an ein paar Themen vorbeigekommen und wie immer wollen wir am Ende so finale Tipps und Tricks tatsächlich teilen. Ich würde einfach mal anfangen, weil ich bleib gerne bei meinem Bullet Journal Beispiel. Mir hilft es, wenn ich wirklich am Anfang des Tages, bevor alle Medien noch irgendwie angemacht werden und alles ist noch aus, drüber nachzudenken, was ist denn wirklich diese eine Aufgabe, die ich heute auf alle Fälle tatsächlich erledigt bekommen haben möchte. Plus zeitgleich, das hast du eben auch gesagt, am Ende des Tages vielleicht, wenn ich alles ausmache, drüber nachdenke, habe ich das geschafft und ja, warum oder warum halt irgendwie nicht. Weil ich glaube, dass einfach dieses Bewusstmachen schon total viel bewirkt in Bezug auf, wie ich mit meiner Zeit und meinen Aufgaben irgendwie umgehe, wovon ich mich ablenken lasse oder wo irgendeiner mir reinregiert. Und wenn ich dieses Inspizieren und Adaptieren in so einem Vorgeben nur auf dieses eine wichtige Thema, gar nicht auf alle, wenn ich das regelmäßig jeden Tag übe, glaube ich, komme ich auch schon in meiner eigenen Arbeitsweise und wie ich mit Aufgaben und Zeit umgehe, schon mal einen Riesenschritt weiter.
Jetzt müsste ich ja noch einen Tipp abgeben, aber ich glaube, ich habe da gar keine Zeit für. Nein, Spaß beiseite, denn irgendwann muss ich diesen Spruch jetzt einfach in dieser Folge bringen. Ich bin ja ein großer Freund vom Konzept des Sustainable Pace, also eine Geschwindigkeit, die ich noch nicht nur heute schaffe, sondern die ich auch langfristig schaffe. Ich mag bei Scrum die Bezeichnung Sprint nicht so gerne, weil es immer so suggeriert, wir würden die ganze Zeit nur hetzen. Es ist am Ende für mich so eine Art wie ein Marathon, den wir quasi laufen. Also wir sind so einer konstanten Geschwindigkeit und die soll nachhaltig sein. Bedeutet auch, ich muss Mechanismen schaffen, damit mein Pace, also die Arbeit, die ich hier pro Tag irgendwie schaffe, auch nachhaltig geschafft werden kann. Und das funktioniert in der Regel nicht, wenn ich 100% meiner Zeit verplane, sondern wenn ich lerne, auch mit Puffern zu arbeiten. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich erstmal nur 80% meines Tages verplane, auch nicht nur Termine, sondern eben auch Arbeit, weil irgendwas zwischendurch noch passiert. Und wenn man dann feststellt, es passiert doch nichts, hat man ja dann doch vielleicht irgendwie seinen Backlog oder seinen Bullet Journal oder irgendwas anderes, wo man eben reingucken kann und auch andere Arbeit findet, die vielleicht nicht dringend ist, ja, aber vielleicht strategisch wichtig ist, damit man sie auch mal gemacht hat. Oder ja, ich wollte schon immer meinen Schreibtisch aufräumen, jetzt schreibe ich mal hier ein bisschen an meinem Schreibtisch rum. Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Aber ich verplane zum Beispiel niemals mehr als 80% meines Tages und habe schon gelogen. Ich habe das in den vergangenen Monaten ab und zu mal gemacht und ich habe es danach immer direkt gemerkt, weil ich total im Stress bin, weil ich total merke, jetzt brauche ich irgendwie wieder mehr Pause. Ich falle abends tot ins Bett, keine Ahnung, ne? Aber dann ist mein Tag einfach überplant und das ist nicht gesund. Dementsprechend achtet auf euch, habt Pausen, habt Puffer und übertreibt es nicht. Morgen ist auch noch ein Tag.
Das ist, glaube ich, ein schöner Tipp zum Abschied und zum Abschluss. Und jetzt lass uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht noch weiter Zeit stehlen durch unseren Podcast. Achtet ein bisschen auf euch und ich hoffe, ihr könnt die ein oder andere Anregung aus dieser Folge mitnehmen. Dank dir, Dominik.
Ich habe zu danken.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.